Listen to this.
Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?
Don't you want to be fully awake? Your soul ignited by a purpose.
Oh, God. Oh,
I'm serious.
That again.
Everybody's got a little.
Diana Nyad, world champion marathon swimmer.
The swim I want to do is 60 hours. That's Cuba to Florida.
Absolutely not. No. That's insane. Diana, you tried that when you were 28, and you did not make it when you're 28. You're 60.
I don't believe in imposed limitations. The only one who gets to decide if I'm through is me.
Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche hier auf bei Planet Film Geek. Ich bin der Joe und der Ted ist da.
Hey! Jetzt habe ich mal wieder es geschafft, was anzuschauen.
Wir haben ganz schön viel geschafft diese Woche. Also ja, ich habe kein Zeitgefühl mehr. War letzte Woche eine kürzere Episode? Ich weiß es nicht mehr. Vor zwei Wochen.
Ich denke schon. Da war ich ja nicht mal dabei bei den Reviews, glaube ich. Da war es ganz
kurz. Das war nur ich. Ja, genau, das war nur ich. Ja, okay, genau. Nach dem der absoluten Minimal-Episode vor zwei Wochen gibt es diesmal die Maximal-Episode.
Yes.
Sechs Reviews.
Und eine davon ist 10-Stunden-Miniserie. Also wir haben viel geguckt.
Ich weiß nicht, wann ich das alles geguckt habe. Weil gerade raucht mir der Kopf wegen der Arbeit. Also ich habe keine Ahnung. Okay, anyway. Wenn ihr das hier hört, siedle ich quasi gerade nach Berlin um. Und das, die Vorbereitung dafür ist so. Ja, viel. So, ich fange an mit Nyad, einem neuen Netflix-Film, der aber glücklicherweise auch im Kino zu sehen war. Den habe ich im Kino gesehen, unter der Regie von Elizabeth Chai Wasser-Haley und Jimmy Chin. Die hatten auch unter anderem die Doku Free Solo gemacht vor ein paar Jahren, die ich sehr, sehr gut fand. Und es spielen mit Jodie Foster, ich glaube, es ist deren erster Spielfilm tatsächlich, und es spielen mit Jodie Foster, Annette Bening, Rhys Ifans, Luke Cosgrove, und viele mehr. Und es ist ein Film basierend auf einer wahren Person, einer wahren Geschichte, nämlich Diana Nyad, eine amerikanische Schwimmerin, die dadurch bekannt wurde, dass sie vor einigen Jahren, ja, ich meine, das ist eine wahre Geschichte, das kann man natürlich spoilern, dass sie vor einigen Jahren die Strecke zwischen Kuba und Florida geschwommen ist.
Oh, krass.
Ja. Also eine 110 Meilen offener Ozean-Swim-Strecke.
Yo,
und okay. Die hat das gemacht, als sie 60 war.
What's your excuse?
Ja, genau. Das ist krass. Also und vor allem ist es halt so, sie war so erfolgreiche junge Schwimmerin und hat dann als junge Frau, so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, das schon mal versucht, hat es damals nicht geschafft. Und dann mit 60 kommt ihr das halt so wieder in den Sinn, hey, mein Leben ist mir zu langweilig, ich brauche eine Herausforderung. Und da ist dieser White Whale, dieses eine Ding, was ich nie erreicht habe in meiner Karriere. Ne? Irgendwie Meisterschaften, was weiß ich, gewonnen. Aber ich weiß, dass ich es schaffen könnte. Und dann mit 60 beschließt sie dann, okay, wir machen das jetzt. Und Jodie Foster ist so ihre Freundin / die waren auch mal ein Paar, aber also es ist so sehr innige Freundschaft, basierend auf der Beziehung, die da vorher mal da war. Und die lässt sich quasi dazu überreden, ihr Coach zu sein für dieses Unterfangen. Und dann ja, erzählt das relativ chronologisch halt die mehreren Versuche, die sie unternimmt, das zu tun, die krassen Herausforderungen, die es da zu überwinden gilt. Also ne, Wetter und fucking durch Klimawandel stärker auftretende giftige Quallen, in die sie dann irgendwann mal reinschwimmt und die sie fast umbringen. Und irrer Scheiß halt einfach. So, und das Ganze ist dann immer untersetzt und unterschnitten quasi mit so Doku-Style gedrehtem und auch viel Doku-Material tatsächlich, aber halt auch so ein bisschen Doku-Style getreten, Flashbacks so in ihre Kindheit, zu ihrem Vater, von dem sie so dieses diesen Ansporn hatte und in ihre frühe Zeit, als sie mit dem Schwimmen angefangen hat, Traumata, die daherkommen, positive Erlebnisse, alles so halt quasi, um auszuarbeiten, okay, was treibt diese Frau an, das jetzt mit 60 hier zu versuchen, was sie als junge Frau schon nicht geschafft hat, so, ne? Und ich fand den Film sehr, sehr gut, hat mir richtig gut gefallen. Er ist in vielerlei Hinsicht ein Film, der sehr einer Formel folgt. Also wir haben, glaube ich, alle schon mal so ein Sports-Biopic gesehen, die alle ähnlich funktionieren, weil ich meine, am Ende macht man Sports-Biopics meistens über Sportler, die was Großartiges erreicht haben, und im Film geht es wahrscheinlich darum, wie sie dieses Großartige erreicht haben. Das heißt, wir enden auf dem Großartigen Erreichen von dieser Sache. So, aber was ich hier, also A, hat, glaube ich, habe ich, glaube ich, davon profitiert, dass ich einfach keine Ahnung hatte, wer diese Frau ist oder war. Also ist, lebt ja, glaube ich, noch. Und habe das damals auch nicht mitgekriegt. Also das war dann 2012, 13 oder so, irgendwann, wo sie das gemacht hat. Also da, wo ich schon.
Oh, da war ich mit Abi beschäftigt.
Ja, genau, da war ich aus, so 12, war ich aus der Schule schon raus, und ich habe definitiv aktiv Nachrichten so verfolgt, glaube ich, aber das ging an mir vorbei offensichtlich. Und genau, also es ist ein Film, der sehr natürlich dieser Formel folgt und auch die Unterschneidung und Anreicherung mit Dokumaterial und so weiter ist jetzt nicht wahnsinnig neu, aber ich finde, man konnte dem Film sehr anmerken, dass die Regisseure hier einem Doku-Background haben, und zwar auf eine positive Art und Weise. Es muss ja nicht unbedingt was Positives bedeuten, aber ich fand es eigentlich sehr, sehr geil gemacht, wie hier mit echtem Footage, Doku-Material und der gespielten, ne, der Spieler, also spielfilmartig erzählten Geschichte, wie das vermischt wurde, sehr nahtlos und sehr smooth. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Es war fast aufgebaut wie so eine Doku, aber halt spielfilmtechnisch erzählt, und was man halt nicht spielfilmtechnisch erzählen konnte, war dann in Doku-Ausschnitten und so weiter immer wieder da. Also das fand ich cool. Das war eine gute Kombi. Und generell ist das hier halt einfach ein Film, der komplett auf den Darstellern auch, aber hauptsächlich den zwei Hauptdarstellerinnen, Jodie Foster und Annette Bening, ruht. Annette Bening, die eben Diana Nyad spielt, die eine Oscar-würdige Performance gibt. Also ich bin sehr gespannt, ob wir die Anfang nächstes Jahr eben Oscar-Rennen sehen werden. Also ich wäre fast überrascht, wenn das nicht der Fall ist, weil das ist ja eine Rolle, wie die Oscars sie lieben, ne? Eine wirkliche Geschichte, eine Feel-Good-Story auf einer gewissen Ebene, aber ein komplizierter Charakter. Ne? Das, was ich auch sehr mochte an dem Film, sie ist eine komplexe Frau, eine komplizierte Frau. Ne? Sie hat durchaus einige Charakterzüge, die jetzt nicht die challenging sind, sagen wir es mal so. Und wie sie halt, sie schafft es auf der einen Seite halt, zu ihren Bekanntenkreis und lauter Leute dafür zu begeistern, ne, das mit ihr zu machen, aber bringt die da halt auch dazu, eben Geld aufzugeben, also ne, für umsonst zu arbeiten, für wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es einfach nie funktionieren wird, und da quasi Lebenszeit von anderen für ihren Traum zu verwenden, so, ne? Und da geht's auch im Film drum, was ich mochte. Und das macht, der Film schreckt nicht davor zurück, sie auch unlikable zu machen oder halt mit Ecken und Kanten zu zeigen. Und das ist gut. Das mochte ich sehr. Weil gerade Filme über Protagonistinnen, also über Frauen, oft ja so dann dieses Vorurteil angehängt wird, oh, sie ist so unlikable und so weiter, und trauen sich Filmemacher nicht dahin zu gehen. Und ich mochte das, dass die Regisseure hier sich da voll reingelehnt haben. So. Und gerade das macht die Beziehungen und die Beziehungsdynamiken auch so spannend und dieses Biopic so wertvoll dadurch. Also ihre Beziehung zu Jodie Foster, aber halt auch Rhys Ifans, der den Bootskapitän spielt, der sich letztendlich dazu überreden lässt, sein Boot dafür zur Verfügung zu stellen und zu navigieren, so, ne? Was eine super schwierige Aufgabe halt ist, so. Und dann alle anderen NebendarstellerInnen, die da halt auch noch dabei sind, die so das ganze Team dann außenrum noch vollenden, weil es halt ein ganzes Team war, das dafür notwendig war, um das möglich zu machen. So, das ist cool, das macht Spaß. Das macht Spaß, denen dabei zuzuschauen, wie sie Problemlösung betreiben, ne? Wie es mehrmals einfach super hoffnungslos erscheint. Da hat es halt eben geholfen, dass ich die wahre Geschichte nicht kannte. Also ich wusste nicht, ob sie es. Ich ging die ganze Zeit davon aus, dass sie es wohl irgendwann schaffen wird, weil warum machst du sonst den Film darüber? Es sei denn, es endet wahnsinnig tragisch und ist so halt einfach ein tragischer Fall von Hybris, worüber man einen Film machen kann, aber einfach nicht zu wissen, wie krass das war, allein hat sehr geholfen. Deswegen möchte ich da auch ganz, ganz wenig spoilern, nur weil mehrmals in dem Film habe ich mir gedacht, Moment, es fühlt sich zu früh an, dass es jetzt schafft und dann geht's und dann passieren ganz furchtbare Dinge. Also ja, ein sehr, sehr, sehr starker Film, wie ich fand. Wie gesagt, Formel natürlich, aber sehr, 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 sehr gute umgesetzte Formel. Und ein Spielfilm-Regiedebüt der beiden Regisseure, das sich definitiv sehen lassen kann. Eine mehrere Oscar-würdige Performance, also Annette Bening ist dann natürlich als die Hauptdarstellerin ganz vorne, aber Jodie Foster als Supporting, Rhys Ifans als Supporting könnte ich auch total sehen. Also wer schon mal so einen ersten Eindruck auf das wahrscheinliche Oscar-Rennen dieses Jahr haben möchte, ist mit diesem Film definitiv gut bedient und auch unabhängig davon. Ein Film, den ich definitiv empfehlen kann. Wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr im Kino. Ist ja, diese Netflix-Releases sind ja immer sehr, sehr kurz nur im Kino zu erwischen. Die muss man immer an den Tagen erwischen, wo sie laufen. Aber falls man ihn im Kino sehen kann, große Empfehlung auch dafür. Aber ja, generell eine wärmste Empfehlung meinerseits. Und damit spielen wir einen Trenner. Und Ted, du hast auch einen Film alleine gesehen.
Hey, haben Sie sie gefunden? Was habt ihr da draußen im Wald gemacht?
Wir sind nur gelaufen und gelaufen. An mehr erinnere ich mich nicht.
Angela, kannst du deinem Dad sagen, wie lange du weg warst?
Ein paar Stunden.
Baby, du warst 3 Tage weg.
Was hast du gesagt?
Ich habe gar nichts gesagt.
Ich habe dich etwas sagen hören.
Hey, Baby. Alles okay?
Wohin die Mädchen auch gegangen sind, sie haben etwas mit zurückgebracht.
Der Leib und das Blut Jesu Christi.
Der Leib und das Blut? Der Leib und das Blut?
Catherine!
Der Leib und das Blut!
Der Leib und das Blut! Der Leib und das Blut!
Catherine!
Der Leib und das Blut! Der Leib und das Blut!
Ich habe auch einen Film alleine gesehen und den wird man wahrscheinlich jetzt noch im Kino schaffen können, aber würde ich nicht unbedingt empfehlen. Und okay. Zwar handelt es sich um The Exorcist, Believer oder The Exorcist, Bekenntnis auf Deutsch. Mhm. Das neue Reboot / irgendwie First Part of a Trilogy von David Gordon Green von einer alten Horror-Franchise. Jetzt, wo er vor ein paar Jahren, oder nicht vor ein paar Jahren, wo er letztes Jahr seine Halloween-Trilogie beendet hat, hat er jetzt hier einen Exorzist-Film gemacht, von dem, soweit ich irgendwie, ich habe nicht wirklich näher nachgeschaut, aber viele Leute in Letterboxd auf den Reviews sagen so, ach, und davon haben sie jetzt schon 3 Filme geplant. Also anscheinend haben sie da direkt irgendwie so eine Trilogie, so Greenlight gegeben. Anyway, hier, es ist im Prinzip halt, ja, spielt 30, 40 Jahre später, ich weiß nicht, wann genau der erste Film war, der war ziemlich genau vor 50 Jahren.
70er.
Ja. Ja, Anfang der 70er mit Ellen Burstyn, die jetzt auch wieder hier ihre Rolle reprised, den Charakter wieder spielt. Tatsächlich muss ich sagen, bevor ich jetzt ein bisschen über den Plot rede, ich hab den originalen Exorzist noch nie gesehen.
Oh shit, okay.
Kam nie dazu. Tatsächlich hatte ich vor, ihn mir zu Halloween diese Woche anzuschauen, weil er im Monopol lief, aber hab's dann nicht geschafft. Einfach zeitlich nicht. Aber es ist auch so ein Film, Klassiker, den muss man gesehen haben, aber ich kam halt auch nicht dazu. Yes. Den einzigen Berührungspunkt, bevor ich jetzt diesen Film gesehen habe, zu dem Exorzisten, war so die 5 Minuten an Spoof-Material, was in Scary Movie 2 drin ist, das sie als Intro nehmen für, wo ich glaube, wer war das? Ah, jetzt fällt mir sein Name. Der Name von dem Schauspieler nicht ein. Anyway, doesn't matter. Wir spielen hier 50 Jahre später mit unserem Hauptcharakter, gespielt von Leslie Odom Jr., einen guten Schauspieler, den hat man letztes Jahr in Glass Onion gesehen, in Murder on the Orient Express. Den kennt man anscheinend auch aus Hamilton. Hamilton habe ich nicht gesehen. Da, wo ich ihn kennengelernt habe, war One Night in Miami, Debüt von Regina King, und Many Saints of Newark, diese Sopranos-Film, der vor ein paar Jahren gemacht wurde. Auf jeden Fall ein sehr guter Schauspieler. Und es dreht sich um ihn und um seine Tochter. Der Film fängt damit an. Er opened irgendwo in the Caribbean, glaube ich. ist nicht ganz klar, wo es ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr karibischer Ort. Und da ist er mit seiner schwangeren Frau vor 12 Jahren. Und sie kriegt gerade einen Segen von einer Frau für ihr Kind, für ihr Baby. Und er ist Fotograf und handelt sich darum. Und dann kommt es zu einem schweren Unglück. Das Haus stürzt ein Erdbeben. Die Frau ist im Rubble verletzt. Sie wird quasi in den nächsten Raum getragen und die Ärzte sagen, ja, wir müssen uns entscheiden. Entweder retten wir die Frau oder wir retten das Baby. Und dann jumpen wir 12 Jahre später. Er ist alleinerziehender Vater mit seiner Tochter und lebt sein Leben. Die Tochter gespielt von Lydia Jewett. Dazu kommen noch Olivia Markham, die ein weiteres Mädchen gespielt, Anne Dowd, Jennifer Nettles, Norbert Leo Butts und viele, viele mehr. Unter anderem auch Ellen Burstyn, die ihre Rolle, wie gesagt, wieder einnimmt von der Mutter, die vor 50 Jahren ihr Kind, ein Dämon namens Pazuzu, eingezogen ist in den Körper. Und zwar passiert das jetzt auf eine gewisse Weise wieder. Wir sind hier bei den Exorzisten, The Believer. Und was ich halt hier gedacht wurde, oder was sich hier so die schlauen Leute bei Blumhouse und David Gordon Green gedacht haben, what if it's two kids who are possessed? Und abgesehen vom Setup, was ich ja gerade erklärt habe, so in die ersten 5 Minuten von Film, abgesehen davon, was irgendwie versucht, auch ein anderes Setting mit einzubringen, aber auch so, keine Ahnung, in ein paar Richtungen anzudeuten, fällt irgendwie alles ein bisschen flach. Also es wird, ich habe das Gefühl, okay, das wird schnell vergessen in dem Film und dann ist es halt einfach dieses, ja okay, unsere 2 Töchter, also von diesen 2 Familien, die gehen kurz verloren, dann kommen sie zurück und dann irgendwas ist mit denen und dann sieht man halt, wie sie langsam und langsam halt diese Possessed-Charakteristiken halt haben, wo zuerst die Haut ein bisschen anders ausschaut und die sehen immer schlimmer aus und dann irgendwann sind sie halt possessed und dann haben wir ein großes Finale am Ende und wir wissen, wie Exorzismusfilme funktionieren. Da versucht dieser auf jeden Fall nicht irgendwie aus der Reihe zu tanzen, was halt genau der Punkt ist, den ich ihm am meisten ankreide. Bis auf den Anfang hatte dieser Film nichts bis sehr, sehr wenig Interessantes für mich zu bieten. An Thematiken, die er besprechen will, an irgendwie Themes, die er aufbauen will oder auch selbst am Plot irgendwie. Lange, lange Zeit passiert nicht wirklich viel und dann haben wir so eine lange 20-minütige Sequenz mit dem richtigen Exorzismus am Ende und dann ist auch wieder vorbei. Und es ist alles so irgendwie abgeflacht und so abgerundet. Man sieht irgendwie, also ich sag David Gordon Green und man merkt schon so, okay, es hat schon so ein gewisses Feeling, kann man auch schon sehen von den Halloween-Filmen. Ich kenne nicht allzu viel von ihm, abgesehen von diesen 3 Horrorfilmen. Und den ersten habe ich ja ziemlich gemocht. Und den zweiten, der war iffy, messy. Und den dritten fand ich ziemlich shit eigentlich. Auch wenn er auch zumindest da so eine interessante Sache halt versucht hatte. Aber der auch so am Ende einfach ein super messy Film war. Hier kann ich nicht mal das sagen, dass es ein sehr messy Film ist. Es ist einfach so, ja, whatever. Und es ist halt für mich halt, das ist nochmal eine größere Sünde. Und ich sehe da nicht wirklich viel. Und deswegen sage ich auch irgendwie so ein bisschen scherzhaft, dieses Mal sind es zwei kleine Mädchen, die besessen sind. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, nicht viel mehr wurde versucht, irgendwie in die Tiefe zu gehen. Natürlich gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die ich nicht spoilern will, weil halt am Ende auch ein paar Reveals dann kommen.
Ja.
Wie auch immer, wie sie es auch immer tun. Aber für mich war da einfach nicht genug Herz, nicht genug Inhalt, um irgendwie diesen fast 2-Stunden-Film zu rechtfertigen. Es war halt sehr viel, es hat sich sehr viel leer angefühlt und sehr viel irgendwie, ja, ich will nicht belanglos sagen. Es ist auch nicht belanglos, aber es ist so seelenlos. Ich sehe da keine Vision in diesem Film. Ich sehe da, okay, man hat David Gordon Green Geld machen sehen mit der Halloween-Trilogie und dann hat man ihm einfach eine andere IP gegeben. Okay, mach mal was damit. Und es fühlt sich halt so nicht dahingerotzt an, aber es fühlt sich so ein bisschen inspirationslos halt an, was sehr schade ist. Und dementsprechend war der ganze Film ziemlich underwhelming. Das ist so das beste Adjektiv, was ich finden kann. Es war halt so, ja, Also es ist nicht so, dass ich jetzt mit großen Erwartungen reingegangen bin. Und das ist ja nochmal das Schlimmste. Ich dachte mir schon so, ja, okay, David Gordon Green, schauen wir mal, vielleicht macht er irgendwie irgendwas Schräges, was halt nicht wirklich funktioniert, aber was halt irgendwie noch so auf sein Stäbchen irgendwie noch aufrechterhält, dass wir noch sagen, ah, okay, da hat er was versucht. Und hier habe ich das Gefühl, hat er nicht mal was versucht.
Okay.
Hier ist so, ja, okay, it's whatever. Deswegen, ja, es ist extrem schade. Und umso schade ist es halt, weil man merkt ja auch schon, wir haben ja auch ein paar Character-Actor, die ich davor schon kannte. Ich kann jetzt die Namen nicht, aber es sind alles eigentlich sehr, sehr passable Leute, die hier drin sind. Und Leslie Odom Jr. hat eine sehr starke Rolle und er trägt diesen Film auch so ein bisschen auf seinen Schultern, weil er auch sehr so ein bisschen zurückgezogen ist mit seinem Acting und ihn mag ich wirklich sehr und auch seine Dynamik mit seiner Tochter und auch einiges, was sie versuchen so in dieser Vater-Tochter-Dynamik aufzubauen und halt auch so ein bisschen Tiefe zu geben, aber es wird halt nur angedeutet. Es wird also hier und da sind so Funken, wo man denke, okay, da könnte man, hätte man sich darauf fokussiert, hätte man mehr aufbauen können, aber im Endeffekt ist halt alles so oberflächlich und es wird einfach nur so, der Plot wird halt aneinandergereiht und es ist alles auch so ein bisschen, es ist alles sehr vorhersehbar. Und am Ende ist es aber auch so eine ziemlich konservative Art, wie dieser Film gemacht wurde. So, vor allem dann im Setting vom Exorzismus hin, wo dann viel, wo halt natürlich, ja, wir haben es hier mit Christentum, mit Religion, mit Exorzismus zu tun. Aber die Weise, mit der da rangegangen wird, ist sehr. Es ist gleichzeitig transgressiv, weil ja, es ist ein Exorzismusfilm, aber es fühlt sich so an, als ob man so fast schon versucht, das Publikum aus dem Bible Belt so abzuholen, okay?
Okay.
Aber es ist trotzdem noch hier, we're good Christians are gonna triumph at the end of the day.
Yeah,
so fühlt es sich so ein bisschen an und es ist so, es ist ziemlich so komisch konservativer Film am Ende, was ich super schräg finde. Und dann halt nochmal so diesen ganzen Subplot, den wir haben, wo halt Alan Burstons Charakter aus dem originalen Film nochmal dazukommt, fühlt sich auch so ein bisschen shoehorned in. Also sie ist so für einen Teil des Films da und dann ist sie wieder weg. Und es fühlt sich so an, so, sie hat so mitten beim Schreiben oder beim nach dem Second Draft, Third Draft, okay, wir haben hier schon die Struktur stehen, wir könnten doch. Und dann hat man vielleicht so das Go bekommen von ihrem Manager, dass sie da, von ihrem Agenten, dass sie da mitkommt. Und dann hat man sie noch irgendwie integriert in den Film auf eine Weise, wo man sie halt auch schnell wieder ausgeklinkt hat. Und das war komisch. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt wirklich dem Film was gebracht hat, außer dass er jetzt nochmal 20 Minuten länger ist und nicht wirklich viel hier passiert ist. Aber ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, lange Rede, kurzer Sinn. Schaut euch den Film nicht an. Der ist wirklich generic vom Feinsten und ein bisschen halt ja einfach nur seelenlos, inspirationslos. Und ich bin mir sicher, wenn ihr euch nach Horrorfilmen umschaut, dann werden einige bessere momentan raus sein oder auch in den nächsten Wochen rauskommen als dieser hier. Tatsächlich, ich hatte ein paar Trailer gesehen, wo ich einfach nur so, okay, da bin ich um einiges mehr interessiert als jetzt den Film, den ich mir jetzt gerade angeschaut habe im Nachhinein. Aber ja, den könnt ihr auslassen. Ihr habt hier nichts verpasst. Also im Prinzip die Headline 50 Jahre später Exorcist Sequel sagt so alle. Ihr wisst, was auf euch zukommt. Also ihr werdet nicht überrascht sein. Wenn euch das immer noch interessiert, dann gerne, aber es ist halt so, ja, es ist halt der Content, den man erwartet. Irgendwie auf eine gewisse Weise. Und ich finde es halt sehr schade. Das ist The Exorcist Believer. Eine sehr warme Warnung vor diesem Film spreche ich aus.
Okay.
Und damit spielen wir wieder einen Trenner und es geht zurück an den Joe.
This is what it takes. My process is purely logistical. If I'm effective, it's because of one simple fact. I don't give a
for what it's worth. I would never have involved your female friend.
Forbid empathy.
Please.
Trust no one. Fight only the battle you're paid to fight. Breathe. Breathe. Calm.
Prepare to be excited.
This is what it takes.
Succeed. Und ich mache weiter mit dem neuen Film von David Fincher, The Killer.
Den habe ich einfach verpasst. Den wollte ich auch noch unbedingt sehen. Habe ich auch nicht geschafft.
Ja, ein weiterer Netflix-Film, der glücklicherweise im Kino zu sehen ist, war, wahrscheinlich war. Genau, David Finchers neuer Film seit Mank von vor 3 Jahren mit Michael Fassbender, Tilda Swinton, Arliss Howard, Charles Parnell und vielen mehr in den Hauptrollen. Und es, oh Wunder, handelt von einem Killer. Michael Fassbender spielt einen Auftragskiller, der sehr professionell ist, der ein kalter, emotionsloser Typ ist, der genaue Regeln hat, wie er seine Auftragsmorde verübt. Das ist wie jeder fucking Auftragsmörderfilm, in dem er, also so, dass er quasi für eine Organisation arbeitet, also für einen Auftraggeber, die diese Aufträge vermitteln, und da gibt es klare Regeln und so weiter. Und am Anfang des Films verkackt er das erste Mal in seiner ganzen Karriere einen Kill, nämlich schießt er daneben, trifft jemand anderes, und die Regel ist so quasi dann, weil er dann fliehen muss, also der Auftragsmord nicht ausgeführt wurde, kann der Client sich dann quasi entscheiden, ob er dafür quasi umgelegt werden soll, so, ne? Und er hüpft in einen Flieger in die Dominikanische Republik, wo er lebt, sieht da schon so Leute, wo er so ein bisschen die Befürchtung hat, sind die, die könnten hinter mir her sein eventuell, kommt in seinem Haus an, und das Haus ist verwüstet und seine Frau barely alive, also wurde auf jeden Fall ziemlich übel zugerichtet, und ein anderer Dude, Freund oder so oder Neffe, ich weiß gar nicht mehr genau, erzählt ihm, ja, da waren 2 da, die eigentlich zu dir, wo die dich gesucht haben, aber als sie nur deine Frau gefunden haben, hat die es quasi abbekommen. Und wie in jedem dieser Filme auch, geht er auf einen Rachefeldzug, sehr methodisch, arbeitet sich eine Person nach der anderen durch, um quasi vom kleinsten Mitglied, das an dieser Tat beteiligt war, bis zum Auftraggeber selber alle zu bestrafen, die das gemacht haben. Und mehr ist es nicht. Also ich war überrascht, wie bare bones die Story tatsächlich war, weil es war jetzt nicht viel mehr als ein typischer Action-Schlock, wie er jedes Jahr zu 2030 rauskommen gefühlt, so, ne? Also unter einem anderen Filmemacher wäre das so, keine Ahnung, ein Jason Segel B-Movie gewesen, so hätte das total sein können.
Okay.
Und was den hier für mich gut macht, weil ich mochte ihn tatsächlich, ist tatsächlich einfach die super geile technische Umsetzung von David Fincher hinter der Kamera, so, ne? Und also dem Team halt um David Fincher hinter der Kamera. Ich mochte die zentrale Performance von Michael Fassbender sehr, der spielt das sehr gut, und was halt auch so ein kleines Highlight an dem Film ist, sind die ganzen Nebendarsteller, die dann auftauchen, ne? Also nach der Hälfte des Films, ich hatte sie im Vorspann so gesehen, aber nach der Hälfte des Films taucht dann plötzlich Tilda Swinton auf als eins seiner Ziele, und dann hocken die beiden in einem Restaurant und haben ein langes philosophisches Gespräch quasi.
Okay.
Und so, okay, geil. Von mir aus könnte der ganze Film einfach diese Szene sein, so mehr davon. Und die taucht halt einfach auf und dann ist sie auch wieder weg. Aber er ist halt einfach so bestückt von sehr, sehr guten DarstellerInnen, die für 1-2 Szenen einfach auftauchen in diesem Rachefeldzug, weil der Film ist auch unterteilt in Kapitel, ne? Immer wenn eine Person abgearbeitet ist, kommt ein neuer Kapiteltrenner quasi mit der Überschrift für die nächste Person, die er jetzt jagt. Und so arbeitet er sich die Liste der Reihe nach ab. Und also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass so Michael Fassbenders Charakter so ein bisschen auch David Fincher repräsentiert oder die Art und Weise, wie er Filme macht, so, ne? Mit dem David Fincher ist er sehr dafür bekannt, ein sehr perfektionistischer Regisseur zu sein, unglaublich viele Takes zu machen, alles bis ins kleinste Detail irgendwie perfektionieren zu wollen. Und genauso jemand ist halt Michael Fassbender hier, der seine Kills und seine Vorgehensweise halt bis ins kleinste Detail durchexerziert. Und das ist halt irgendwie interessant, einfach zuzuschauen dabei. Und du hast nicht das Gefühl, dass irgendwie auch nur ein bisschen Fett an diesem Film ist. Es ist halt einfach klein, gemein, knackiger Action-Thriller. So technisch einfach meisterhaft inszeniert. Mit einem All-Star-Cast, der jetzt nicht komplett verdecken kann, dass er sehr, sehr dünn ist. Bis auf gelegentlich halt, also ich glaube, das inhaltlich tiefgründigste ist irgendwie das Gespräch mit Tilda Swinton, das er in dem Restaurant führt, da wo es halt um Tod geht und so, okay, wie ist das jetzt für sie, dass sie jetzt weiß, okay, ihr Tod ist angekommen und akzeptiert sie das jetzt, dass quasi, dass sie weiß, wann sie sterben wird und wie nimmt sie jetzt diese letzten Momente wahr, wo sie dann relativ cool anfängt, sich darüber mit ihm zu unterhalten, so, ne? Fand ich inhaltlich interessant. Und was ich auch interessant war, inhaltlich war die Konfrontation mit dem Client, der quasi den Auftragsmord in Auftrag gegeben hat, den er durchführen sollte und verkackt hat, so, ne? Bei dem der Film letztlich landet am Ende. Das war auch, also ich meine, das war jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig, sehr plakativ natürlich, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, aber ja, das war ganz lustig, so, ne? Aber der Entertainment-Faktor an diesem Film ist, einem Profi beim Profi-Sein zu gucken und halt einfach von der einfach sehr effektiven filmischen Umsetzung beeindruckt zu sein. Also das war eigentlich mein Haupt-Takeaway von diesem Film. Das ist ein Film, den ich nicht vollumfänglich empfehlen würde. Halt, also das ist ein Film, wenn man die Beschreibung gehört hat und auf solche Filme steht, dann ist das vielleicht die beste der Umsetzung davon, also die bestmögliche, jetzt außerhalb von, also John Wick und so weiter, die Filme, die so bewusst sehr drüber sind, der hier ist bewusst halt super grounded und realistisch in Anführungszeichen, ne? Aber ja, wenn man auf sowas steht, dann wird man hier definitiv was rausziehen können, definitiv seinen Spaß mit haben. Wenn man ein bisschen mehr aus seinen Filmen will oder jetzt nicht an diesem Genre interessiert ist, dann wird man auch nicht viel mehr in diesem Film finden. Also dann kann man auch getrost einen Bogen drumherum machen. Ich fand es interessant. Also es war echt so, ja, das habe ich so von Fincher zumindest noch nicht gesehen. Ich habe The Game ist, glaube ich, ein Film von ihm, den ich nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob der vielleicht eher sowas ist, aber ja, es war vor allem halt ein sehr meisterhaft inszenierter Action-Thriller, ohne jetzt wahnsinnig viel Tiefe zu haben. Und halt natürlich, also ne, mit den ganzen Tropes, so okay, am Anfang wird seine Frau misshandelt und das ist die Motivation für ihn, dass er jetzt auf einen Killing Spree geht. Also da war kurz so Brechreiz im Kino schon kurz vorhanden. Einfach weil das, okay, also ja, 2023, wir machen das immer noch, alles klar. Aber der Rest vom Film ist cool, so, genau. Macht damit, was ihr wollt. Das ist der Killer. Und jetzt spielen wir einen Trainer und reden über mehrere Killer.
The Osage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody.
The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now.
I do love that money, sir.
This wealth should come to us. Their time is over.
It's just going to be another tragedy.
When this money starts coming, we should have known it came with something else. They're like buzzards circling our people. We're still warriors.
I ought to kill these white men who killed my family. I need you here.
I am right here.
You got to take back control of your home.
I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders.
See what about them?
See who's doing it.
Über mehrere Killer, über Killers of the Flower Moon. Eine weitere Streaming-Service produzierte Film von einem Major Filmmaker, Major American Filmmaker. Wir reden über Martys neuen Film, über Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon von Apple produziert. Sein neuer Film über geheimnisvolle Tode. Ja, im Film selber sind sie nicht geheimnisvoll, aber ja, über viele Tode, die vorkommen in der Osage Nation in Oklahoma in den 1920ern, von denen wir sofort sehen, dass das die weißen Männer sind, die Amerikaner, die da gekommen sind, um wegen ihrer Geldgier, sich an diesen indigenen Völkern zu rächen, weil die einfach ein Grundland bekommen hatten, nachdem sie nach Oklahoma quasi vertrieben wurden und da halt ganz zufällig ein Haufen Öl drauf war. und diese Nation dann, dieses Volk, sehr, sehr, sehr reich wurde. Und das wird direkt auch am Anfang gezeigt. The richest people per head, the richest county per head oder sowas wird am Anfang gesagt. Und wir sehen, wie die Osage dann einfach in eine sehr 1920er Rich-Style halt ihr Leben leben. Sie gehen einkaufen, alle haben ein Auto, alle haben einen Chauffeur, sie haben große, große, große Häuser und haben immer so die neuesten Klamotten und sehen so richtig so diese Gentleman-Cowboys aus auf diese Weise. Und unsere Geschichte ploppt uns inmitten von Leonardo DiCaprios Ankunft. Erstmal nochmal kurz zum Cast. Wir haben hier natürlich, wie immer bei Scorsese, und jetzt zum allerersten Mal haben wir DiCaprio und De Niro, dass sie opposite voneinander spielen.
Stimmt.
Davor waren sie immer sehr viele Filme mit DiCaprio alleine, sehr viele Filme mit De Niro alleine, aber zusammen waren sie bisher noch nie in einem Scorsese-Film. Dazu kommen die wundervolle Lily Gladstone, Jesse Plemons, Tantu Cardinal, Scott Shepard, Jason Isbell, William Below, Cara Jade Myers, John Lithgow, Brendan Fraser und viele, viele, viele mehr. Aber wir fokussieren uns in dieser Geschichte auf DiCaprio, Gladstone und De Niro. Und zwar spielt Leonardo einen Veteranen, der gerade auch vom Ersten Weltkrieg zurück nach Amerika gekommen ist, nach Oklahoma kommt, zu seinem Bruder. Sein Bruder, der wohnt beim Onkel und dieser Onkel, der ist Teil in dieser County, der hat sich da ein bisschen eingebürgert unter der Osage Nation und hat sich da sehr stark als großer Freund dieses Volkes irgendwie eingeschlichen und DiCaprio wird quasi von ihm aufgenommen und von ihm halt beraten, wie er jetzt sein Leben zu führen hat, wo er hier drin ist. Und sein allererster Rat ist es, find eine indigene Frau, die du hier heiraten kannst, weil dann kommt die große Kohle zu uns in die Familie. Und so startet der Film. Dann haben wir eine ganz, ganz lange Geschichte über halt viele Morde, die dort passieren und das Involvement von unseren Charakteren, vor allem von Robert De Niro und Leonardo DiCaprios Charakteren und wie sich das halt alles auf ihre Dynamik und dann auch auf seine resultierende Beziehung mit Lily Gladstones Charakter, das ist dann die indigene Frau, die er findet, um sie zu heiraten für die Zwecke seines Onkels. Und ja, ich tue mir gerade schwer, wie weit ich da reingehen soll. Es ist ein 3,5-Stunden-Film.
Jo.
Es passiert einiges in diesem Film.
Jo.
Und er lässt sich auch seine Zeit. Mehr, aber ich glaube, den größten Teil vom Setup habe ich jetzt schon mal erklärt. Wie fandest du diesen Film, Joe?
Ziemlich gut. Der hat mir ziemlich gut gefallen. Also, ich meine, über Martin Scorsese muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Ist jetzt nicht die krasseste Neuigkeit, dass er ein meisterhafter Filmemacher ist einfach. Ich fand es einen erstaunlich reduzierten Film für seine Verhältnisse, wobei das Budget wohl 200 Millionen war oder so. Also einfach ein komplett durchgeknalltes Budget für diesen Film, ehrlich gesagt. Aber also so von der Machart fand ich ihn, war ich sehr positiv überrascht, wie reduziert, nachdenklich und mitfühlend dieser Film gemacht war. Und ich war einfach sehr gefesselt in dem langsamen Reveal dessen, was Robert De Niro als Stand-in, also die spielen alle wahre Charaktere, also die gab es alle wirklich, aber Robert De Niro als Stand-in für was die weißen, vor allem Männer oder halt, man könnte fast sagen, Invasoren in dem Osage-Gebiet diesem Volk angetan haben, ne, in dieser Zeit. Also das ist eine wahre Geschichte, das ist wirklich passiert. Ich habe mir auch, wo ich das letzte Mal in den USA war, das Buch gekauft. Habe es noch nicht gelesen, natürlich. Aber genau, also ne, wahre Geschichte, wahre Charaktere und so weiter. Und was mich am meisten gefesselt hat an diesem Film war, wie also die Erzählweise, die gewählt wurde, ne, dass wir eigentlich durch Leonardo DiCaprios Charakter, also auf der Seite, also die Geschichte mehr oder weniger aus Blickwinkel einer Person erzählen oder der Person erzählen, die diesen schleichenden, versuchten Genozid, sagen wir es, nennen wir es mal so, ne, machen, weil letztlich, ja, ich sage jetzt nicht, worauf es rausläuft, aber die an dieser schleichenden Ausrottung dieses Stammes und vor allem Transfer von Vermögen in die Hände von weißen Leuten, von weißen Familien beteiligt sind, weil es dazu wirklich, also was die Erzählweise so spannend macht für mich, ist diese Banalität oder diese schleichende Realisierung, die ich als Zuschauer hatte, davon, wie bösartig und krass die Intention gerade von Robert De Niros Charakter eigentlich ist, ohne dass man, also und wie fast, also was ihn so faszinierend macht, ist halt, dass er es einfach geschafft hat, sich so als ein Freund der Osage zu verkaufen, als jemand, der interessiert an deren Leben ist, ne, der sich so komplett in deren Gesellschaft mehr oder weniger integriert hat, der die Sprache gelernt hat, der Charity-Projekte macht und so weiter, ne, der sich sehr effektiv als, ja, gewhitewashed hat sozusagen, ne, als jemand, der die Interessen dieses Stammes vertritt und im Hintergrund eigentlich die Strippen zieht, um sie auszulöschen, ne, weil er halt ganz schlicht an der Kohle interessiert ist, so. Und da und halt an dem White Supremacist Gedankengut, so, ne, dass das Vermögen besser aufgehoben ist in den Händen von weißen Leuten, weißen Männern vor allem, ne. Und diese schleichende Realisierung, wie tief dieser Abgrund dieser Person ist und dessen, was da passiert ist, ist, was diesen Film so faszinierend für mich gemacht hat. Ich finde ihn wahnsinnig lang. Ich glaube auch nicht, dass es, also ich weiß nicht, ob ich ihn so lang brauche. Und was ich vor allem mir wünschen würde bei Filmen dieser Länge, wäre eine Intermission.
Amen.
Ich weiß, Thelma Schoonmaker, die Editorin, war da strikt dagegen, diesen Film mit einer Intermission zu zeigen. Aber, also ich weiß ja nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich hab keine so eine Blase, die das aushält, 3,5 Stunden. Und ich habe das Riesenproblem, dass ich so jemand bin. Ich denke dann die ganze Zeit, ab der Hälfte oder so, habe ich mir immer gedacht, okay, wann ist die Szene, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so wichtig, da kann ich mal schnell auf die Toilette rennen. Und die Szene kam nicht. Und ich wollte halt nichts verpassen. Und dann saß ich also die letzte Stunde auf jeden Fall da und dachte mir so, okay, find's gut, alles, was ich sehe, aber uff, ja, das ist jetzt Arbeit. Also, ich weiß ja nicht. Also, weißt du, so ein 3,5 Stunden in einem Sitting durchzuschauen, ist viel verlangt, finde ich. Nichtsdestotrotz bin ich froh, den im Kino gesehen zu haben, weil halt einfach, also ein Film, der eher so kontemplativ ist, der langsam erzählt ist, der mit Atmosphäre und so weiter spielt, den zu Hause zu schauen, ist halt oft der Tod, ne? Also einfach die Ablenkung nicht zu haben von anderen Leuten, von Umgebung, von Handy, von ja allen Dingen, die ihn halt zu Hause so ablenken können. Also da war ich ganz froh, dass ich das nicht hatte. Ich fand es trotzdem anstrengend teilweise. Also halt, weil ich fand alles gut, was ich gesehen habe, aber es war halt einfach körperlich irgendwann ein bisschen viel. Jetzt habe ich viel geredet. Wie ging es denn dir mit diesem Film?
Sehr, sehr ähnlich. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, jetzt einfach nur an den letzten Punkt anhängend. Ich bin direkt davor aufs Klo und habe absichtlich fast nichts getrunken während dem Film. Damit mir das nicht passiert.
Ich habe den Fehler gemacht. Ich hab nicht lange genug vor dem Film aufgehört zu trinken. Also ich mach das generell immer, weil ich hab halt so eine Kinderblase, ne? Ich mach das immer direkt vorm Film, damit das auch ganz klar, das hält dann immer die guten 1,5 Stunden durch, aber war nicht gut genug geplant. Ich weiß auch nicht, ob es planbar ist, weil dann musst du irgendwann so 6 Stunden nichts getrunken haben oder so.
Ja, schon. Ja, da kann ich nur zustimmen. Also ich, bei diesen langen Filmen und vor allem, wenn ich sie mir daheim anschaue, dann ist fast unausweichlich, dass man eine kleine Pause einlegt.
100%.
Und die Sache ist so, oft früher habe ich mir gedacht, so wirklich pur, so, ich will nichts verpassen, ich will nicht irgendwie aus dem Feeling rauskommen. Aber vor allem bei diesen langen, kontemplativen Filmen, die sich halt ja auch die Zeit nehmen und auch langsam erzählen, man wird nicht aus einer Atmosphäre rausgerissen, habe ich das Gefühl. Ich finde aber auch generell, alles, was über 3 Stunden geht, hau eine Intermission rein, das gehört sich halt einfach so.
Ja.
Es macht es so viel angenehmer und gibt halt dir auch ein bisschen die Freiheit, die Mitte des Filmes ein bisschen anders gestalten, als irgendwie so das so rigide zu halten, weil halt einfach nur alles ohne Pause weitergeht.
Ja.
Tatsächlich, so viele Filme, die wir in den letzten Jahren so besprochen hatten, jetzt irgendwie Top 250, die mal in super Länge waren, so eine Intermission hat immer sehr gut getan. Und wenn man den Film auch für eine Intermission designt, dass man das Skript so schreibt und ihn so schneidet und alles Mögliche, dann kann das halt auch gut sein,
ja,
dass man halt auf einem wirklich markanten Punkt Pause macht und dann Cut to Black und dann macht euch jetzt erstmal Gedanken und geht schnell aufs Klo und dann kommt wieder. Also da bei der Länge ist schon kritisch.
Ja.
Aber ja, abgesehen davon, ich fand diesen Film sehr, sehr gut. Und es geht halt so weiter, dass halt diese Periode von Scorsese, wo er halt nicht mehr so flashy ist und sich mehr Gedanken macht, also Irishman ähnlich, Silence hatte ich nicht gesehen, aber ich habe so das Gefühl einfach nur von der Thematik, dass es ein ähnlicher Film ist, der jetzt wahrscheinlich nicht so flashy ist wie Wolf of Wall Street, der wo sich dann...
Nein.
No. Ich glaube, mit dem Film hat es wahrscheinlich angefangen und dann mit Irishman und jetzt Killers of the Flower Moon hat sich jetzt hier auch weitergezogen. Ich kann nur bei vielen, vielen Stellen kann ich dir nur zustimmen. Ich finde, das Einzige, was ich über diesen Film wusste, bevor ich ihn gesehen habe, also ich wusste nichts über die Geschichte an sich, über die Asajj Nation. Ich wusste nur, ich kannte im Prinzip einfach nur diese paar Stills, die wir schon seit einem Jahr kennen. Ja. DiCaprio und Gladstone, sie nebeneinander sitzen an dem Esstisch, wo ich mir dachte, ah, und dann habe ich so einen kurzen Teaser-Trailer gesehen, ich dachte so, oh, ist das eine Story, wo er so der rebelling white husband ist, der so der Einzige ist, der seiner Frau, der dem Volk seiner Frau hilft. No, not at all. Das zeigen die ersten paar Minuten. Und er sagt, es wird halt uns ins Gesicht gespuckt, so, I don't care about what kind of woman, I'm greedy. Und genauso wie sein Onkel. Also es wird halt wortwörtlich, die sagen einfach ein, was für Person sie sind.
Ja.
Ganz am Anfang. Und er ist so, und einfach auch die Entscheidung, diesen Film halt durch die Perspektive von einem so, ja, ich will nicht sagen dummen Mann, aber so, es ist nicht die hellste Birne. Er ist so ein bisschen, man sieht, wie einfach er beeinflussbar ist von seinem Onkel. Und einfach der Charakter, der da gezeichnet wird von einem wiederkehrenden Veteranen. Natürlich hier muss man bedenken, dass so viel älter die Schauspieler ausschauen, Er spielt einen Anfang 20-jährigen DiCaprio.
Das stimmt, ja, krass.
Und De Niro spielt einen 40-jährigen Onkel, also zu Beginn des Filmes. Und die spielen sie auch nur über die nächsten, also die Handlungen des Filmes gehen nicht mehr als 5 bis 10 Jahre. Das heißt, die sind alle, also DiCaprio ist supposed to be halt in seinen 20ern.
Lol.
Im größten Teil vom Film.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, da ihn so ein bisschen halt so extrem beeinflussbar und so ein bisschen dumm spielt, kauft man das auch ihm ab, auch wenn man jetzt auch die Jugend nicht wirklich in seinem Gesicht sieht.
Ja.
Und viele von den Punkten, die du gesagt hast, die hätte ich auch erwähnt. Also einfach nur die Entscheidung, es aus seiner Perspektive zum größten Teil zu zeigen, zeigt halt diese Banalität von dieser White Supremacist-Ideologie, mit der sie halt hier rangehen. Es ist halt alles so, diese Dehumanisierung der indigenen Völkern dort und vor allem dann aus der Sicht von diesen Männern ist so selbstverständlich und so rational, dass man dann nicht mal über Moral redet, sondern wo halt auch in vielen Stellen einfach so oft mit Tieren verglichen wird, diese Menschen mit Tieren verglichen werden, auch auf eine Weise, wie man sie umbringt und wie man mit ihnen umgehen müsste. Es zeigt einfach, wie krass, wie stark Ideologie sein kann, obwohl man so oberflächlich einfach so eigentlich normale Leute sieht. So, ah, okay, der mag nicht arbeiten, wenn man so seine restlichen Charakterzüge anschaut, abgesehen davon, was er diesen Menschen antut. Das ist also, okay, ja, halt, keine Ahnung. Er ist jetzt irgendwie kein fleißiger Arbeiter, aber er kommt von einem Krieg zurück und mag Geld und mag saufen und mag Glücksspiel und liebt aber auch, denkt er zumindest, seine Frau und Kinder, wo du halt denkst, wie heftig ist er einfach da oder wie einfach ist er halt auch in diese Ideologie einfach indoktriniert worden durch seinen Onkel, wo er einfach direkt mit einsteigt, ohne irgendeinen Zweifel. Und diese Art, Menschen einfach nicht mehr als Menschen zu sehen, ist halt so stark gezeichnet hier, also stark gezeigt. Und das hat mich halt zum größten, also an vielen Stellen vom Film hat es mich halt einfach dieser Aspekt mich so fertig gemacht. Und wenn man realisiert, weil ich auch nichts vom Film wusste, ich wusste nicht, in welche Richtung es gehen wird, ich habe die ganze Zeit gedacht, kommt irgendwann diese Redemption von seiner Seite, checkt er irgendwann, wer der Villain in dieser Story ist, was sein Onkel ihm und im Prinzip seiner Familie, seiner angeheirateten Familie, was er denen antut. Und der Punkt kommt halt nie. Wir sind halt vollkommen, wir schauen den Film von aus der Sicht der Leute an, die, wie du gesagt hast, einfach hier einen versuchten Genozid betreiben. Einfach nur aus reiner Gier und aus reiner, also nicht mal, das ist die Sache. Hass ist ja hier nicht vorhanden. Es geht nicht um Hass.
Es ist so Selbstverständnis einfach. Es ist einfach so,
also absolut.
Ist ja klar, dass das Vermögen besser in den Händen von weißen Leuten wäre. Also ist ja klar. Und so dieser White Supremacist Mythos so von dieser Doom Society, ne? Deren Zeit ist einfach vorbei. Ne? Und das ist einfach so als Selbstverständnis angenommen. Okay, ja, die hatten ihren Run Und jetzt sind wir halt dran und hey, das ist der Lauf der Dinge und wir können ein Teil davon sein oder jemand anderes macht's, aber das ist, was passieren wird, also tun wir unseren Teil dazu und okay.
Absolut.
Ich finde, das ist so geil, so auch so einfach bildlich so geil schön inszeniert, wo da ist einmal so eine Parade durch die Stadt und da ist einfach der KKK so als einer der normalen Teilnehmer der Parade, wo die sich halt präsentieren und Flyer verteilen und so, ne, wie halt, keine Ahnung, hier der, was weiß ich, Faschingsverein bei einem Umzug mit durch die Stadt läuft oder so. Und ja, da ist es halt so einfach der KKK. Das ist einfach ein Teil der Gesellschaft, ein ganz normaler und genau, und das ist halt, fand ich so sinnbildlich dafür, wie dieses White Supremacist Gedankengut einfach ein Teil des Selbstverständnisses dieser ganzen Menschen ist und deswegen diese banale, also diese Ermordung, diese Auslöschung dieser Kultur, dieser Leute, dieses, ne, einfach so eine Banalität kriegt, so ein Schulterzucken einfach nur. Und das Schöne ist halt, wie, ne, weil Leonardo DiCaprio so ein Charakter spielt, der nicht, einfach nicht helle ist, ne? Der ist nicht einer der Schlausten, der nimmt das halt einfach so hin. Und deswegen ist diese Dynamik zwischen ihm und Robert De Niro so interessant, weil du bei Robert De Niro jemanden hast, der ja wirklich sich das ausgedacht hat, ne? Der macht Pläne, der hat sich das ausgedacht und der kann es halt einfach gut verkaufen. Der weiß halt, wie er es seinem Neffen verkaufen muss, bei Leonardo DiCaprio, ne? Wie er es dem schmackhaft machen muss, wie er sich präsentieren muss politisch, ne? gegenüber der politischen Ebene, um damit durchzukommen, wie er sich, ne? Und also der so in alle Richtungen das Spiel, der ist wirklich das Böse hinter, also ne, wenn du es irgendwie so eine Personifizierung davon haben willst im Hintergrund, aber der wirkt halt die ganze Zeit dann halt einfach nur wie so ein netter Onkel und das ist das, ich finde, das ist das Starke an dem Film, ne, so, ja, Banalität des Bösen, bla bla bla, wenn man's simplifizieren will.
Total, also man kann's so, es ist auf jeden Fall ein großes Theme und kann halt auch viel, also nicht darauf reduziert werden, aber es ist halt ein Grundbaustein, das, was halt Scorsese zeigen will mit diesem Film.
Ja.
Und genau das machte ihn für mich so mächtig, genau diese Entscheidung. Also, ja, dass wir keine cartoonisierten irgendwie Verbrecher haben, weil das einfach so tief in der amerikanischen Manifest Destiny Ideologie einfach drin war. Das so, Leute haben, sie haben einfach so gedacht, also der Genozid an den indigenen Völkern, die halt, der da vollbracht wurde und da halt auch versucht wurde, zu Ende zu führen, der ging ja schon hunderte von Jahren und also man muss sich nur Texte lesen, also nicht nur Texte von den ersten US-Präsidenten, sondern auch so einfach ein paar Jahrzehnte vor der Zeit, in der dieser Film spielt, wo irgendwie Roosevelt einfach sagt, so ja, 9 von 10 Indianern sind am besten tot und beim 10. Will ich auch nicht näher nachfragen oder sowas in die Richtung, ist so ein direkter Quote von ihm.
Ja.
So in den, sag ich mal, 1890ern oder 19, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und man sieht so halt einfach, wie tief das, also im Selbstverständnis so, als wir sind hier die bessere Rasse und wir tragen einfach so die Zivilisation und die Zukunft auf unseren Schultern und so, ja, ist einfach, wie die nächsten Jahre ausschauen werden. Das ist das, was mich so abfuckt, also an dem ganzen Film und einfach, wo es sich halt auch für mich dann also einen perfekten Abschluss hat in dem Ende, was Scorsese gewählt hat, was ich auf jeden Fall, wo ich nicht wirklich näher dran eingehen will. Ich will nur sagen, dass ich halt einfach sprachlos war mit der Weise, mit der er sich entschieden hat, diesen Film zu beenden. Wo es für mich halt nochmal bestätigt hat, dass ich genau also auf dieser Wellenlänge war, auf die er projizieren wollte.
Ja.
Und die er vorzeigen wollte.
Absolut. Ja, würde ich auch nichts Näheres dazu sagen. Starkes Ende. Ja, und einfach starker Film. Also mehr würde ich dazu gar nicht sagen wollen. Also volle Empfehlung. Ich meine, ne, 3,5 Stunden im Kino ist, muss man wissen, auf was man sich einlässt. Sich am besten entsprechend vorbereiten. Aber nee, es ist absolut lohnenswert, starker Film.
Total, vollste Empfehlung, wenn ihr bitte, der wird noch eine Weile im Kino laufen.
Wahrscheinlich.
Schaut euch den an.
Der hat einen vollen Kino-Release von Apple, ja.
Apple ist da nicht so wie Netflix.
Ich glaube, das war einfach der Deal, den sie mit Scorsese gemacht haben, so, okay.
Ah, verstehe.
Wenn der einen Film bei uns macht, dann will er auch einen vollen Kino-Release haben, Punkt.
Macht Sinn.
Ja, nee, also
schaut euch den an. Vollste Empfehlung.
Starkes Ding. Und damit?
Damit Trenner.
Sie müssen der neue Wachmann sein.
Kann ich Ihnen helfen, Officer?
Haben Sie sie schon kennengelernt?
Wen kennengelernt?
Sie. 80ern sind hier Kinder verschwunden. Die Polizei hat Freddy's von oben bis unten durchsucht.
Hallo?
Sie haben sie nie gefunden. Deshalb wurde der Laden geschlossen.
Geisterkinder, die von Riesenrobotern Besitz ergreifen? Danke für die Warnung.
Eigentlich sind es Animatronics.
Was wollen die?
Sie wollen sie zu einer von ihnen machen.
Abby! Wie hält man sie auf?
Es ist zu spät.
Mike!
Abby, lauf!
Five Nights at Freddy's ist ungefähr das Gegenteil von Killers of the Flower Moon. Jetzt gar nicht mal als qualitative Wertung gemeint, sondern einfach so Zielpublikum, filmischer Stil und so weiter. Ist natürlich die Videospielverfilmung des, wie ich festgestellt habe, 2014 rausgekommenen Videospiel-Hits, von dem es wohl inzwischen zig Ableger wieder gibt und so weiter. Mhm. Und ja, 9 Jahre hat es gedauert für die Verfilmung und in dem Fall ist der unter der Regie von Emma Tammy mit Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lyle, Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson und vielen mehr. Und erzählt die Geschichte von Mike, gespielt von Josh Hutcherson, der seine kleine Schwester großzieht, weil die weißen Kinder sind oder halt, also die Eltern sind nicht mehr im Bild. Und er, weil er ist halt erwachsen und kümmert sich um sie, hat aber Schwierigkeiten, einen Job zu finden oder vor allem einen Job zu behalten, weil er ziemlich traumatisiert ist, weil, wie wir in Flashbacks erfahren, der kleine Bruder von den beiden, als ne, seine Schwester noch nicht mehr geboren war, als er ein Kind war und eigentlich auf ihn aufpassen sollte, entführt wurde und nie wieder aufgetaucht ist. Also ja, schwer traumatisiert, hat deswegen eben Schwierigkeiten, einen Job zu behalten. Als ihm ein Job angeboten wird als Security Guard über Nacht in einem alten, früheren Pizza-Restaurant, Freddy Fazbear's Pizzeria, wo er einfach nur nachts aufpassen soll, dass niemand aufs Gelände kommt. Und ja, wie es halt so will, ist dieses Restaurant haunted mit den Geistern von Kindern, die von einem Kindermörder umgebracht wurden und die Animatronic-Maskottchen dieses ehemaligen Pizza-Restaurants kontrollieren und Leute töten.
Yay.
That's it. So. Und dann natürlich storymäßig noch sehr viel mehr. Ich hatte nur in Erinnerung, ich habe Five Nights at Freddy's nie gespielt, habe mich lose dran erinnert, als das, also ich hätte schwören können, dass es rausgekommen, als ich noch in der Schule war, offensichtlich nicht. Aber ich habe mich noch an den Hype erinnert, ich habe mich noch dran erinnert, wo das gefühlt alle gespielt haben oder wo das halt so ein Riesending war. Ich habe es nie gespielt, mangelndes Interesse zumindest hauptsächlich oder ich hab nie den Kick verstanden so und hatte in dem Film eine ganz merkwürdige Erfahrung, wo ich wirklich das erste Mal im Kinosaal mich wirklich alt gefühlt habe, weil ich war da zum Starttag am Donnerstag in der einzigen englischen Vorstellung, so die es halt so gab da von dem Film, hier wo ich wohne, und der Saal war super gut besucht, war voll und ich war wahrscheinlich die älteste Person im Saal. Das waren hauptsächlich alles Teenager und Leute jünger als ich. Und es war super skurril, diesen Film zu gucken und umringt zu sein von lauter Teenagern, die alle total austicken wegen Reveals oder Cameos und so weiter, die ich alle nicht verstanden habe. Und dann hatte ich glücklicherweise Fragezeichen einen sehr gesprächigen 17-Jährigen neben mir sitzen, der den ganzen Film kommentiert hat, mir vorher erzählt hat, dass er seit 9 Jahren auf diesen Film wartet. Ich so, vor 9 Jahren warst du 8. Okay, hart. immer wenn ich irgendwie halbwegs fragend geguckt habe, er mir alles erklärt hat. Was super lustig war, einfach als, ich fühle mich nicht alt, ich bin fucking 30 so, ne, aber halt einfach jemanden neben mir sitzen zu haben, der quasi halb so alt ist wie ich und mir den ganzen Film erklären muss, war weird.
Das ist eine Experience.
Das ist eine Experience, absolut. Can recommend, I guess. So, wenn man jetzt nach den Publikumsreaktionen in meinem Screening geht, ist das der geilste Film, der jemals gemacht wurde. Wie fand ich ihn jetzt selber? Ich fand ihn, glaube ich, so ganz okay, ist, wo ich letztlich gelandet bin. Was ein großes Plus war, war das mit einem Publikum zu sehen an Leuten, die alle die Spiele gespielt haben, die das Zielpublikum dieses Films waren offensichtlich so. Ne? Ich bin offensichtlich nicht das Zielpublikum dieses Films, muss man dazu sagen. Das hat definitiv mein Rating nach oben getrieben, einfach weil es offensichtlich ein Film ist, der sehr effektiv für das Zielpublikum gemacht wurde. Weil es gab Szenenapplaus, es gab lautes oh, What? Was? Bei bestimmten Reveals oder bei zwei Cameos von YouTubern, die ich nicht erkannt habe. Und wo, also sind sie in so einem fucking Diner und dann kommt der Kellner oder der Waiter her und bringt denen die Menüs und das halbe Publikum verliert komplett den Verstand darüber, dass dieser Typ aufgetaucht ist.
Ich kann mir sogar vorstellen, wer das war.
Ich war so, what the fuck is happening? Und dann musste der Typ mir erklären, dass es irgendein YouTuber ist, der halt wohl super viel Five Nights at Freddy's Ding gemacht hat und da super drin ist und was weiß ich, dafür bekannt ist, dass er Five Nights at Freddy's Kram macht. Fuck if I know. Das war eine Erfahrung, also ein Film, der offensichtlich für sein Zielpublikum sehr positiv, also ne, sehr zugeschnitten ist. Ich fand ihn stilistisch ganz cool. Also ich mochte den Humor, den der Film hat, stellenweise. Das hat mir durchaus immer wieder gefallen, weil er so ein darkes Augenzwinkern hat und weil er so ein bisschen Gateway-Horror ist. Ne? Er ist bewusst auf dem PG-13 gemacht. Da ist kaum Blut drin. Das Einzige, was du mal siehst, ist eine Leiche, die ein bisschen übel hergerichtet ist, so. Und alles andere ist nur angedeutet, ne? Und ich kann wertschätzen, dass es definitiv als Gateway-Horrorfilm für ein junges Publikum, für Jugendliche gemacht ist, die dadurch hoffentlich Geschmack am Horrorkino finden, so. Und dafür war er, glaube ich, sehr effektiv und da hilft der Humor, ne? Die Augenzwinkern, das der Film eigentlich die ganze Zeit hat. Was für mich nicht wirklich funktioniert hat, war die Story. Ich fand sie wahnsinnig konfus. Ich fand sie merkwürdig inszeniert, in das der Film gefühlt krasse Tone-Shifts hat immer mal wieder. Oder beziehungsweise halt diese Story mit dem Typ, der traumatisiert ist, weil sein Bruder entführt wird, was natürlich alles dann mit zusammenhängt, logischerweise. Aber halt, ne, du hast diese krasse Traumageschichte und ne, harte soziale Realität, ne, dass dieser junge Mann auf seine viel kleinere Schwester aufpassen muss und eine Beziehung zu der und bla. Und dann stapft halt immer mal ein Bär rum und tötet Leute. Es ist eine weirde tonale Kombination und vor allem halt auch so dieses, man hat so das Gefühl, also ging es mir so, der Film ist so in dieses Korsett von diesen 5 Nächten halt gezwungen, so okay, das halbe Publikum zählt sogar mit, oh, das ist nach 3, oh Gott, da passieren solche und solche Dinge und so. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich möchte der Film ein bisschen freier sein in dem, was er machen kann. Also ne, wir haben dann auch irgendwann halt einfach so ein paar Redshirts im Prinzip, die in diesen Laden einbrechen, einfach damit diese Animatronics irgendwas umbringen können. So, damit wir, weil ich meine, der Hauptcharakter kann ja nicht umgebracht, also wenn der umgebracht wird, dann wird er vielleicht am Ende umgebracht, aber du kannst nicht die, ne? Also musst ja irgendwie den Blutlust stillen, so, oder warum wir alle hier im Kino sind, also hast halt irgendwann so ein paar Leute, die halt in diesen Laden einbrechen und alle umgebracht werden und so. Und da waren sehr lustige Momente dabei. Aber vor allem, weil alles, was danach passiert, ist ein weirder tonaler Shift, weil dann muss er seine kleine Schwester mitbringen in die Arbeit und die freundet sich dann mit diesen verfluchten Animatronics an und dann wird es fast schon so irgendwann so eine wholesome Geschichte, wo die dann mit denen rumhängen und fucking ein Fort bauen aus der Inneneinrichtung dieses Ladens und da mit den mörderischen Bären rumhängen und dann wird es so ein bisschen Sesamstraße und ich weiß, das hat nicht so zusammengepasst für meinen Geschmack und auch das Ende war dann so, that's it, das war's jetzt, das war der Hype, I don't know. Also so richtig rund fand ich das Ganze nicht, also überhaupt nicht eigentlich. Und der Film ist getragen von Josh Hutcherson, der wirklich gut ist in dem Film. Ich fand auch Piper Rubio, die seine Schwester spielt, ist auch super, super Kinderdarstellerin. Gute Neuentdeckung. Rest vom Cast ist auch solide. Der trägt den Film hier und dann halt die hübsche Inszenierung und das Augenzwinkern, das der Film immer wieder hat. Die Story ist super konfus und verliert sich halt komplett, also ne, offensichtlich in dem Fanservice und in den Film. Und möchte ich nicht mal super schlecht reden, weil offensichtlich für das Zielpublikum funktioniert es Bombe. Der Film hat ja auch Kohle gemacht, wie Heu so, ne? Aber für jemanden, der damit nichts zu tun hat, ist es halt einfach ein konfuser Mess, so das ganze Ding. Und ich weiß, ich würde mir den jetzt nicht nochmal angucken und ich weiß auch nicht, was ich wirklich davon halten soll. Die Einzelmomente, die für mich funktioniert haben, stechen raus und geben dem für mich durchaus ein positives Rating, aber über den absoluten Horrordurchschnitt kommt der für mich nicht rüber. Deswegen sehr, also eigentlich nur eine Empfehlung, wenn man die Spiele gespielt hat und in dem Hype in dieser Subkultur drin ist, weil jeder, der noch nie was mit Five Nights at Freddy's zu tun hat, wird sich halt einfach denken, what the fuck is happening? Und wenn man dann nicht zufällig einen sehr gesprächigen 17-Jährigen neben sich hocken hat, der seit er ein fucking Kind war, dieses Zeug konsumiert hat, dann wird man ein bisschen verloren sein. Also macht daraus, was ihr wollt aus diesem Review.
Ja, ich habe tatsächlich nachgeschaut, als du gesagt hast, wo sie dann richtig gehypt waren wegen dieser Cameo, weil ich mir dachte, ich weiß, wer das ist, und es ist genau der YouTuber, den ich auch kannte.
Ja.
Das ist so einer, der so Theory-Videos macht.
Ja.
Der so, okay, was wenn Mario in der echten Welt wäre? Wie hoch würde er springen? So einfach, oft einfach sehr banales Zeug.
Ja.
Aber dann hat er halt irgendwann mal mit diesen Five Nights at Freddy's Sachen angefangen und es sind ja irgendwie, das waren ja ein Haufen Spiele, irgendwie 6, 7, 8, keine total. Ahnung. Und irgendwie der Punkt von den Spielen war weniger, dass, also das erste Spiel war irgendwie eine Sensation von, okay, das finden Leute sehr gruselig und vor allem mit diesem Jumpscare, ein YouTuber, der in der Ecke dann einfach schreit wie ohne Ende. Das war dann eher so ein Phänomen. Aber was jetzt diesen YouTuber dann auch so hochgeschossen hat in der Richtung, war einfach nur, dass der Macher des Spiels einfach so hier und da Hints einfach gedroppt hat. Was ist die Backstory von diesem Restaurant? Was ist passiert vor 20 Jahren mit diesen Kindern? Aber das war dann wirklich tröpfchenweise so.
Ja.
Und hier Tröpfchen im ersten Spiel, im zweiten, im dritten, im vierten, ein Prequel-Spiel, ein Sequel-Spiel. Und das war dann so fast schon so, es hat sich beinahe so angefühlt, als wäre es so ein Hin und Her zwischen dem Spielemacher und einfach nur diesen einen YouTuber, wo der Spielemacher versucht es auf eine richtig konfuse Weise irgendwie die Story zu revealen und er und seine Community machen dann so Theorizing und machen dann so 2 Stunden Videos, um wirklich Five Nights at Freddy's explained. Und es ging halt über Jahre. Und da habe ich gerade nachgeschaut, ob es der war. Und ja, das ist genau der Typ, der das halt jahrelang gemacht hat.
Alright. Alles klar.
Also wird es das sein. Da haben sie dem halt zugeschaut. Weil die Sache, es macht Sinn, dass das halt dann auch junge Kinder kennen, weil er wirklich davor wirklich so richtig, richtig banale Sachen gemacht hat. Also wirklich so PG-13 oder nicht mal PG, sondern einfach nur so für Kinder so, oh, was ist, wenden wir Mathematik und Physik auf irgendein Videospiel an, wie würde sich dann quasi, wie schnell geht ein Bullet Bill aus Mario, diese Kanonen, schnell sind sie eigentlich und so, und dann quasi irgendeine schräge Mathematik sich halt ausdenken mit Pixel zählen und Längen zählen und Geschwindigkeit ausrechnen und sowas.
Okay.
Wo er so vieles hat. Und irgendwann hat er halt dieses Horror-Ding gemacht und das ist halt so ein Riesending geworden, wo ich dann sehen kann, ich hatte es zwar mitbekommen, aber jetzt ist ein Retrospekt, ah ja, klar, zuerst kommt das Publikum aus sehr, sehr jungen Kindern, die sich das anschauen und dann sind sie alle voll besessen von dieser einen Horrorspielreihe. Dann ist es kein Wunder, dass sie jetzt, wo sie alle so halb Geld zum Ausgeben haben, und dieser Film rauskommt, dass das halt wirklich ohne Ende Kohle macht.
Also es war eine Erfahrung. Es war so ein Filmpublikum, wie ich es eigentlich hassen würde, weil halt konstant Leute geredet haben, am Handy waren, also alles Albtraum halt so, ne? Aber weirdly, komischerweise, zu dem Film hat es irgendwie gepasst. Und es war halt so, der fucking Typ neben mir hat mitten im Film einen Anruf von seiner Mutter bekommen, weil er noch nie so spät zu Hause war. So, weil er noch nicht zu Hause ist, es war halt nachts um 11 irgendwann. Und es war so, was mache ich hier eigentlich? Aber die Erfahrung war es wert irgendwie so, ne? Also es war schon so ein Ding.
Das hört sich lustig an, das hört sich schon irgendwie so. Das will man nicht jedes Mal haben, aber so
in dem
Kontext hört sich
das willst lustig du eigentlich, an. Das willst du nur bei dem Film haben und sonst nirgendwo.
Ja,
aber
ja.
Tja, so. Und damit würde ich sagen, machen wir noch einen letzten Trenner, oder? Also ich meine, einen haben wir ja noch.
Your Honor, no matter how much evidence stacked against them, the Usher crime family stands stronger and darker than ever before.
Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threat's neutralized. By neutralized, do you mean sued into oblivion on the streets?
Neutralized. Like dead.
You guys, we really should get together more often. It's just a balm for the soul.
Roderick Usher.
Your family is a collection of stunted hearts. This time has come.
Who are you?
Consequence. And tonight is consequential.
I'm gonna head out. I've got an appointment with your dad.
Your brother's dead.
This is tragic, but a few "my heart will go on" tweets will pat it out.
This was no accident. You have been targeted. And this woman knows everything.
It's time, Roderick. What did you do?
I'm afraid you're ringside for my reckoning, old friend.
I don't even own anything funeral black. Wait, that's not true. It's just fucking satin.
Satin is silk for poor people and no one should wear it to a funeral unless they died in it.
Und damit kommen wir von einem Horrorfilm, der nicht so Joes Sache ist, kommen wir zu dem Horrorfilmemacher, der absolut Joes Sache ist. Das ist sein Shit, wenn es das Shit von irgendjemandem ist. Und zwar reden wir über die Miniserie The Fall of the House of Usher von, drumroll please, Mike Flanagan.
Dem König der Goths heutzutage.
Den König der Goths, der alle seine alten Mitspieler hier wieder dazugeholt hat, die wir alle schon alle kennen. Kyle Gugino, Bruce Greenwood, Mary McDonnell, Henry Thomas, Kate Siegel, Rahul Kohli, Samantha Sloyan, Tanea Miller, Zach Guilford und viele, viele mehr.
Mark Hamill, wichtig.
Dabei. Mark Hamill, habe ich den... Ich bin so froh, den jetzt in nicht Skywalker, nicht yes. Skywalker, nicht Luke Skywalker, nicht in der Rolle zu sehen.
Yes, so, so gut.
Oh Gott. Ich habe erst heute wieder What We Do in the Shadows gesehen, wo er auch so eine kurze Cameo hat und so. Ah ja, das ist ja ein Schauspieler, der auch andere Sachen macht.
Yes.
Und dann hier habe ich mal in der Rolle gesehen, wo er wirklich länger was anderes macht. Yeah. Anyway, The Fall of the House of Usher handelt um die Familie Usher. Deren Familienköpfe, das ist ein Geschwisterpaar von Roderick und Madeline Usher, die einfach ein Imperium, ein Pharma-Imperium aufgebaut haben, was also sehr an so Opium-Crisis erinnert. Also die machen halt ihre Kohle damit, dass sie Leute einfach abhängig machen von ihren Drogen.
Es ist explizit die Sackler-Family.
Also es ist halt einfach, hier gibt es keine, hier wird nichts, hier ist alles Text, hier gibt es keinen Subtext. Yeah,
genau. Es ist halt einfach die Sackler-Family in ein Poe-Universum übertragen und statt Oxycontin ist es halt, wie heißt die Pille, die sie hier
Ligadone. Haben?
Ligadone, genau. Ja. Aber genau, es hätte das Wunder mit Usher durch Sackler und Ligadone durch Oxy und dann ist klar, was die Serie ist.
Dann haben wir die Familie. Und ja, die Show fängt damit an, dass wir herausfinden, dass Roderick Ushers, also gespielt von Bruce Greenwood, dass alle seine Kinder gerade gestorben sind in den letzten paar Wochen. Und ein Public Investigator quasi er ihn zu sich nach Hause bestellt. Wir sehen, dass sie irgendwie so eine Verbindung aus der Vergangenheit haben. Wir sind uns nicht ganz sicher. Ist es einfach nur aus jahrelang irgendwie Gerichtsstreits, weil er sie die ganze Zeit versucht hat, diese Familie halt einfach anzuklagen oder kommt oder ist da noch länger was dran? Und wir sehen Roderick Usher, wie er so halb verstört in seiner alten Kindheitswohnung jetzt seinen alten Rivalen alles beichten will. Er will ihm beichten, wie und wieso seine Kinder gestorben sind, dass er daran schuld war und wie das eigentlich alles zustande gekommen ist, so diese ganze Geschichte. Die Geschichte ist, ich weiß nicht, das ist die Sache jetzt, ich weiß nicht, wie tief ich hier einsteigen will.
Nicht super tief.
Tatsächlich, das ist das Setup von der ersten Episode. Danach haben wir halt unsere schöne episodenhafte Erzählung von Flanagan, die wir schon von einigen seiner Miniserien schon kennen. 6 kleine Kinder sterben, die 6, die er hat. Und die sehen wir halt Episode von Episode zu Episode. Finden wir so ein bisschen, immer ein bisschen mehr raus über ihn und seine Schwester und ihre Vergangenheit. Und fokussieren uns währenddessen halt auf eines seiner Kinder, lernen das kennen. Und ja, unausweichlich, wie am Anfang der ersten Episode gezeigt, stirbt dann am Ende jeder Episode eins seiner Kinder.
Jawohl.
Auf eine sehr makabere Weise. Und soweit ich das verstanden habe, ist das so eine, es ist eine moderne Adaption von mehreren von Edgar Allan Poes Geschichten. Also ich, zuerst, als ich eingestiegen bin, dachte ich, dass er einfach nur so eine Sache modernisiert hat, also ins moderne Setting gestellt hat, aber anscheinend sind es einfach mehrere Stories, die er quasi miteinander zusammen verbunden hat, um
so viele.
The Fall of the House of Usher. Ah, so viel. Ah, okay. Dann übergebe ich gleich mein Wort an dich, damit du ein bisschen mehr darüber erzählen kannst. Du weißt da sicher ein bisschen mehr als ich.
Ja, ein bisschen mehr. Also es ist, genau, ich war bisher ein distanzierter Edgar Allan Poe-Fan. Also ich war so ein Fan halt von den Sachen, die ich mal gelesen hatte, was jetzt nicht wahnsinnig viel war. Habe aber seit Jahren, habe mir damals aus L.A. so einen wunderschönen Poe-Band mitgebracht. Mm. Also so geil designt und hübsch und so weiter mit allem, was er halt jemals geschrieben hat. Habe jetzt tatsächlich nach der Serie jetzt angefangen mal zu lesen. Ja, weil es war immer so bisher so, oh fuck, das Ding hat irgendwie 1000 Seiten. Wann werde ich das jemals machen? Jetzt habe ich das mal als Anlass genommen, weil ich mochte die Serie sehr. Also es ist Dingenskirchens hier Flanagans letzte Netflix-Serie.
Ah, okay.
Letzte Netflix-Produktion. Genau, er hat zu Amazon gewechselt. Warum? Nicht wirklich bekannt, aber das ist, was er gemacht hat. Und macht da, glaube ich, Dark Tower, also Stephen King-Adaption ist das nächste. Mal wieder, also spielt total in seiner Lieblingsspielwiese Adaptionen von irgendwelchen berühmten Autoren. Also die Stephen King-Adaption hat er ja auch schon zig gemacht. Ja, und was ich hier sehr dran mochte, war, dass er gefühlt lockerer ist und mehr Spaß hat als mit seinen Serien. Also es ist weniger ernst, das Ganze, als seine anderen Serien. Also so, ich hatte so das Gefühl, Midnight Mass ist wahrscheinlich so sein ernsthafter Magnum Opus so, beinhaltet so alles, worüber er so gerne redet. Und Haunting of Hill House und Bly Manor auch so ein bisschen. Und hier hat er einfach nur Spaß. Das hier hat so viel mehr Humor. Also seine anderen Sachen haben ja relativ wenig Humor. Es ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er sehr lustige Sachen macht. Und hier ist es deutlich lustiger, deutlich augenzwinkernder, deutlich entertainender, sage ich jetzt mal. Also spielt mehr mit spaßigen Horrorbildern so, ne? Es hat so was Final Destination-mäßiges. Wir wissen, dass die alle sterben werden. Und ein Teil des Ganzen ist mehr das Rätselraten, okay, wie sterben die jetzt der Reihe nach und was für abgefuckte Scheiße wird noch so passieren. Und das war Teil des Entertainment-Faktors, diese Serie. Nichtsdestotrotz hatte natürlich die Ernsthaftigkeit da immer noch drin, ne? Also es ist gerade das Ende ist wahnsinnig poetisch und er hat ja auch was zu sagen damit, aber wie du ja gesagt hast, das ist jetzt nicht wie in den anderen, wo die Bedeutung und der thematische Schwerpunkt subtiler wäre. Hier ist es halt einfach, das ist der Text. Das ist vor allem, ne, wenn wir am Ende erfahren, wie alles miteinander zu tun hat, das ist halt einfach so. Ja, yeah, es ist, was du dir von Anfang an gedacht hast. Das ist das.
Ja.
Wir arbeiten drauf hin und es wird wunderschön aufbereitet und es ist ganz schön viel auch tatsächlich hier Poe-Text immer wieder drin, ne, wo er wirklich Poe-Gedichte mehr oder weniger zitiert direkt und all das ist super cool. Aber es ist nicht so subtil, tiefgründig und so weiter profound, wie das jetzt andere seiner Sachen waren. Aber muss es auch nicht sein. Ich fand es eigentlich sehr lustig, ihn einfach mal so ein bisschen losgelöst. Also wir reden hier immer von Mike Flanagan, aber sein ganzes Team drum. Ne? Auch Regie hat er nicht bei allen geführt, sondern nur bei der Hälfte. Aber halt stellvertretend rede ich jetzt über ihn. Aber ne, Mike Flanagan und Team jetzt mal einfach losgelöst zu sehen. Und ich habe das Gefühl, alle SchauspielerInnen haben hier einfach Spaß mit den Rollen, die sie haben. Also weil sie halt einfach in den anderen Sachen sind die Charaktere viel mehr grounded, viel mehr ernst und hier spielen die meisten Cartoons mehr oder weniger. Also gerade Kate Siegels Charakter ist so funny in ihrem kompletten Narzissmus und Over-the-Topness. Also es ist einfach glorios. Oder auch der Typ, der Prospero spielt, ne? Also es ist einfach so, ja, die spielen alle so einen Charakter, der für irgendwas Bestimmtes steht und können sich da halt einfach voll reinlehnen und haben einfach Spaß damit. Tatsächlich, so Standout-Performances sind für mich gerade Bruce Greenwood, ist der Typ, der ihm gegenüber hockt die ganze Zeit?
Carl Lumbly.
Ah, ja, genau. Genau, Carl Lumbly.
Ach, der war ja bei Dr.
Carl Lumbly, genau, Bruce Greenwood und Mark Hamill sind eigentlich meine Standouts, mehr oder weniger, weil die halt die subtilsten Performances haben halt einfach so, ne, den meisten Raum kriegen. Also gerade Mark Hamills Charakter ist super faszinierend, ne, der mysteriöse Anwalt slash Enforcer der Familie, der halt quasi alles tut, egal wie unmoralisch, um die Familie zu schützen und so. Und Bruce Greenwood ist natürlich derjenige, der uns das ganze Ding narratet auch und die Geschichte erzählt, der die meiste Screentime hat, und er ist sehr, sehr, sehr gut darin und seine Stimme verfolgt einen im Traum. Also ja, coole Performances, einfach losgelöstere, spielerischere Story, und ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Wie ging es denn dir?
Ähnlich. Ich hatte, ich glaube, etwas weniger Spaß, beziehungsweise nee, eigentlich, ich hatte genauso viel Spaß. Also es war für mich auch sehr entertaining. Ich kenne tatsächlich noch nicht die anderen, also Bly Manor und Hill House habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe es mir immer vorgenommen, seitdem wir über Midnight Mass geredet hatten, weil das erste Mal, als ich dann mit euch eingestiegen bin, so, okay, das schaue ich mir jetzt auch an.
Ja.
Und dann wollte ich mir die anderen anschauen, aber kam halt einfach nicht dazu. Weil einfach eine Miniserie ist ein Haufen Zeit, dass man die jetzt mal nebenbei durchpaukt.
Klar.
Und jetzt bei House of Usher dachte ich mir, okay, jetzt bin ich wieder dabei. Und auf jeden Fall, oh, sehr entertaining. Die Final Destination, der Vergleich, der tatsächlich, der tut es direkt ein bisschen ins andere Licht schieben für mich, weil ich so ein paar kleine Problemchen hatte mit dem Aufbau dieser Show, weil ich fand eigentlich an sich die Over-the-Topness und so diese Karikaturen, die seine Kinder alle gezeichnet haben, fand ich alle sehr unterhaltsam und auch sehr gut gemacht, irgendwie von A bis Z durchgezogen in ihren eigenen Episoden, die sie halt haben. Und ich musste auch zustimmen, Bruce Greenwood, Mark Hamill, Carl Lumley fand ich auch, ja, weil sie halt die subtilsten sind, und auch Mary McDonnell war auch sehr gut.
Mhm, ja.
Einfach sehr starke Performances und daraus, und da habe ich auch die Stärkste daraus gezogen. Ich habe auch sehr die Flashbacks gemocht mit Zach Guilford als jungem Roderick und Willa Fitzgerald als junge Madeline.
Sie ist sehr gut in den Flashbacks.
Sie ist sehr gut. Sie hat wahrscheinlich, also die junge Madeline, Willa Fitzgerald, hat, ich glaube, die stärksten Reaktionen in mir herausgeführt. Also einfach nur diese Dualität von diesem Charakter von, sie hat so viel Schaden bekommen in ihrem Leben und ist so kalt geworden, wo es mir schwer getan hat, ihr zuzuschauen, so wie nihilistisch sie so durch das Leben geht. Vor allem mit dem Kontrast von der ersten Frau von Roderick Usher, die halt so einfach ein Saint war.
Annabelle Lee.
Im Vergleich zu, genau, Annabelle Lee. Einfach eine Heilige im Vergleich zu allen anderen in dieser Story.
Ja.
Aber ja, hier sind meine kleinen Kritikpunkte, und zwar tatsächlich, ich konnte irgendwie nie ganz drauf umschlagen auf dieses Final Destination Mindset.
Mhm.
Deswegen, wo ich dann immer so Sachen, so ein bisschen das Problem hatte, so, ja, okay, so wirklich so gruselig Horror haben wir ja nicht.
Wenig,
was aber auch klar ist, wenn am Anfang, wenn halt in der ersten Episode sowieso gesagt wird, okay, die sterben jetzt halt alle. Ist ja nicht so, als ob ich mir jetzt irgendwie Sorgen mache oder irgendwie überrascht sein werde. Was mich aber am Ende so ein bisschen nicht genervt hat, aber so am Ende so vielleicht so ein bisschen fehlendes Potenzial war, nicht fehlendes Potenzial, ich sage hier falsche Sachen, was ich am Ende nicht wirklich mochte oder wo ich mir gewünscht hätte, es wäre ein bisschen anders strukturiert, ist einfach dieser Fokus auf einzelne Charaktere pro Episode. Weil ab der zweiten Episode ich einfach die ganze Struktur von jeder Episode kannte.
Mhm, ja.
Und sie immer wieder dieselbe Struktur zu sehen, mit immer wieder demselben Finale von den letzten 5 Minuten, okay, was wird er sich jetzt ausdenken? Und dann aber auch nie wirklich Luft hatte zum Atmen, weil dann, okay, Episode ist vorbei und Netflix startet in die nächste Episode und dann geht's schon weiter.
Ja, da ist halt eigentlich ein wöchentlicher Release-Kalender gut, gerade für sowas, ne?
Genau, für sowas hätte ich das jetzt eine Episode pro Woche gesehen, glaube ich, hätte es mich nicht so gestört, wie, ich glaube, ich habe es in zwei Sittings angeschaut. Zuerst die erste Hälfte und dann die zweite Hälfte. Und da hat es mir irgendwie so ein bisschen die Magie verflogen für mich, so von dem Setting, von dem Dread. Ich habe so das Gefühl, vor allem halt auch mit dem Reveal, den man am Ende hat, und ich will jetzt auch nicht zu sehr damit eingehen, ich hätte gedacht, hätte man das ein bisschen anders umstrukturiert, wo Leute vielleicht eher realisieren, was es ist und eher wissen, was es ist, und dann so diese Unausweichlichkeit zu haben von, ich kann dem, die Kinder sind gestorben, das passiert halt einfach.
Mhm.
Das hatte ich erwartet und es kam halt auch nicht. weil halt einfach dann erst in den letzten Episoden so das Finale dann, wo er dann so auf seine Art, habe ich das Gefühl, einfach okay, wir teilen jetzt alles sehr, sehr schön zusammen. Yes. Und dann haben wir so ein schönes Ganzes ganz zum Schluss. Und die letzten zwei Episoden fand ich auch sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Ich finde einfach nur, die Show hat mich so ein bisschen über den Mittelpart, halt über diese Strecke der sechs Kinder so ein bisschen verloren, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, wir kriegen auf der einen Seite die Brösel, auf der anderen Seite ist das alles super inszeniert, aber schlussendlich, ich habe die Episode angemacht, ich habe in den ersten paar Minuten gesehen, okay, die Person stirbt am Ende dieser Episode. Und dann lerne ich sie so ein bisschen kennen, aber nicht wirklich. Und ich habe so das Gefühl, okay, hätten wir uns einfach nochmal mehr Zeit mit allen genommen, auch noch am Anfang der Show. Ich weiß gar nicht. Ich will auch gar nicht sagen, ich wüsste, wie man es besser machen könnte. Ich habe einfach das Gefühl, die Struktur, die es halt jetzt hat, hat es halt so ein bisschen für mich in der Weise auch, wie ich die Show geschaut habe, so ein bisschen so einfach die Magie zerfließen lassen. Mhm. Also es hat es einfach irgendwie, ich habe halt dann das Gerüst gesehen und ich wusste halt dann so, wie die Episoden ausschauen und hat mir so ein bisschen das Vergnügen genommen. Vor allem vielleicht auch, weil ich Midnight Mass das Einzige war, was ich von ihm kannte und so immer so ein bisschen anderes noch andere Erwartungen hatte. Aber tatsächlich einfach nur dein Vergleich mit Final Destination würde es wahrscheinlich so, wenn ich mit der Einstellung reingegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch direkt auch anders gesehen und anders bewertet, diese Struktur oder einfach nur die Weise, wie die Show gemacht ist. Aber das ist so der größte Punkt, wo ich mir dachte, ja, not so nice. Und dann halt auch noch so dieser ganze, auch ein bisschen Mystery-Aspekt, den diese Show hat, der war am Ende auch gar nicht mal so mysteriös, weil, wie du, glaube ich, am Anfang gesagt hast, so am Ende was halt rauskommt, so, ah, ja, okay, das dachte ich mir.
Ist es, was
ist klar,
was du dir gedacht hast, ja.
That's what it is. All right, okay.
Ja, also ich würde da definitiv zustimmen. Also es ist, genau, also ich hatte eher das Gefühl, also das, oder der Spaßfaktor für mich war eben aus dieser Final Destination Denke, so, ne, aus dem, okay, ich merke, die Serie hat einfach sehr viel Spaß daran, furchtbare Menschen dir zu zeigen und dich dann nur drauf warten zu lassen, dass die jetzt alle ganz furchtbar ums Leben kommen, so, ne. Und zwischendurch hat sie auch noch was zu sagen und so, ne, und das ist ja auch was die Serie will, aber das ist, wo der Entertainment Value herkommt. Und dadurch hat es definitiv nicht denselben Impact, wie jetzt, was zum Beispiel Midnight Mass hatte oder auch Bly Manor und Hill House für mich. Das wird jetzt weniger hängen bleiben als die, einfach weil es natürlich nicht so, ja, diese thematische Schwere hat. Diese, es hatte mich jetzt wenig so, also wie jetzt die anderen drei, so zum Heulen direkt gebracht oder ne, so richtig ein krass emotionales Erlebnis mir vorgeführt, sondern es war einfach nur sehr entertaining und halt einfach super goth. Und es ist halt einfach, weißt du, so inszenatorisch, stilistisch ist das halt total mein Ding. Und die Poe-Komponente hat mich jetzt eher angefixt, dass ich jetzt eben, wie gesagt, mal Poes gesamtes Machwerk so lesen möchte, um dann vielleicht hinterher noch mehr zu verstehen, weil ich habe jetzt angefangen zu lesen, dann war so, dann in irgendwelchen random Nebengedichten war dann so, Moment, der Name kam in der, und die Verbindung und bla. Also es ist wahrscheinlich für, wenn man jetzt super Edgar Allan Poe-Experte ist, ist es natürlich wahrscheinlich ein gefundenes Fressen, so, ne, da jede Verbindung und so weiter, also wie das, die Suche nach den ganzen Hintergrundgeistern in Hill House zum Beispiel. Also das ist eine Experience, die ich jetzt nicht hatte, aber nichtsdestotrotz als jemand, der diese Poe-Ästhetik, also Storytelling, thematische ist, also ne, von den Themen und so weiter, einfach sehr mag. Das ist, was für mich die Serie einfach sehr anschaubar gemacht hat, sehr, wo ich wirklich auch dann die nächste Episode sehen wollte, auch wenn ich zustimme, ein wöchentlicher Release wäre besser gewesen, aber das hat mich gefesselt daran, so, ne, und das war einfach eine sehr, sehr gute Umsetzung davon. Nicht so profound wie jetzt eigentlich alles andere, wie gesagt, Midnight Club habe ich nicht gesehen von ihm, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber alle anderen Netflix-Serien so werden definitiv mehr hängen bleiben und wir haben auch mehr Rewatchability-Faktor, so, ne, will ich mir nochmal angucken. House of Usher würde ich mir sicher auch nochmal angucken, aber ist jetzt nicht so, dass ich immer, also ich glaube, bei Haunting of Hill House zum Beispiel habe ich immer wieder den Gedanken, ich sollte Haunting of Hill House mal wieder angucken. Weiß ich jetzt nicht, wie schnell das jetzt hierbei passieren wird, so, ne?
Ja, tatsächlich. Also als ich das gesehen habe, oder jetzt auch, wo wir geredet haben, Hill House habe ich noch nicht gesehen, Bly Manor auch noch nicht, aber Midnight Mass hatte ich direkt irgendwie Lust, den nochmal anzugucken.
Ja.
Und hier kann ich es nicht direkt wiedersehen. Weil, ja, einfach nur wegen der Struktur. Außer ich würde es vielleicht mit jemandem anschauen und dann wirklich bewusst, wir schauen es uns wir treffen uns einmal die Woche oder so und voll. Schauen uns das zusammen an. Weil dann ja, aber so, das ist, also, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ich kann sie auf jeden Fall auf wärmstens empfehlen, aber ich würde davon abraten, sie zu bingen.
Ja, definitiv.
Das war wirklich ein Negativpunkt für mich.
Das kann ich absolut sehen. Also ich würde auch sagen, lasst euch Zeit damit. Und es ist mehr, ich habe es mal beschrieben gesehen als Succession for Goths. Und genauso würde ich es auch beschreiben. Also wenn man Succession mochte und das Ganze noch ein bisschen morbide und makaber haben will, dann ist das definitiv gut. Also für jeden Mike Flanagan-Fan, absolute Empfehlung. Geiles Ding. Mehr Fun und dadurch auch so ein bisschen mehr leicht und breezy als jetzt Midnight Mass und die anderen. Aber durchaus sehenswert und ein guter Abschluss für Mike Flanagans Machwerk auf Netflix. Und ich bin sehr gespannt, was er auf Amazon machen wird.
Ja, kann ich nur unterschreiben.
Wunderbar. Dann, falls ihr irgendwas von dem gesehen habt, was wir in dieser sehr langen Episode besprochen haben, lasst es uns wissen auf Facebook, Twitter, Instagram, planfilmgeek@gmail.com. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Episode oder eben in 2 Wochen zu den nächsten Reviews. Bis dahin, macht es gut.
Tschüss.